Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Gute Unterhaltung. Mein Name ist Christine und ich lade mir regelmäßig Kollegen und Kolleginnen aus unserem Verband ein, damit wir gemeinsam hinter die Kulissen ihrer Arbeit blicken können. Schön, dass du auch mit dabei bist. Heute zu Gast ist Kita-Fachberatung Ulrike Junge.
Weil ich wusste, man braucht kein Abitur, um diesen Beruf zu erlernen. Und ich bin nicht sehr gerne in die Schule gegangen. Mein ganzes Umfeld hat gesagt, die wird Erzieherin. Und ich finde, es ist die sinnvollste Fortführung alles dessen, was ich vorher gemacht habe. Ich wünschte mir, es wäre auch ein Teil von mir, mal einfach was hinzuschmeißen. Lernende, Auszubildende Praktika in den Kitas gemacht, aber die Kitas selber waren gar nicht dafür ausgebildet. Aber wenn eine Erzieherin super mit ihrer Stimme arbeiten kann, dann macht sie das vielleicht intuitiv und weiß gar nicht, wie sie zaubert damit. Aber es ist immer in meiner Verantwortung, zu merken, wenn ich überfordert bin und meine Grenze zu benennen und Stopp zu machen. Aber auch das muss man ja lernen. Ich finde, es stinkt langweilig, Gesetzestexte zu lesen. Es hat auch eben Familien gegeben, die dann gesagt haben, also am Anfang, wir sind ja ehrlich gesagt nur gekommen, weil wir woanders keinen Platz bekommen. Aber ihr seid gar nicht so schlimm. Ihr seid ganz normal.
So, da sind wir. Ich habe gestern, beziehungsweise nicht nur gestern, aber so grundsätzlich mich im Büro ein bisschen umgehört, habe gedacht, was denken denn andere von Ulrike?
Oh,
also das wird so ein kleiner Part sein. Ich fand das tatsächlich ganz charmant. Eigentlich dachte ich, wir haben uns so oft schon so gut unterhalten, wo man manchmal ja auch Dinge erfährt, oder was heißt Dinge erfährt, das hört sich so dramatisch an, aber du hast einen ganz tollen Blick aufs Leben. Ist mir persönlich ganz oft aufgefallen. So, wenn wir so über Kinder unterhalten oder sonst irgendwas, bin ich immer, ach schön, ja, so kann man das natürlich auch betrachten. Und da dachte ich, das wird bestimmt auch anderen Kollegen so gehen und habe mich halt einmal so ein bisschen durchgeschlängelt und dachte, vielleicht hat ja noch der ein oder andere ein paar nette Sachen zu sagen oder kennt eine tolle Anekdote oder noch irgendwie ein paar Tipps. Sachen, die ich über dich noch nicht wusste.
Das ist sehr spannend.
Etwas erweitert. Aber bevor wir anfangen, vielleicht sagst du einfach mal so in ein, zwei Sätzen, wer du bist, warum sitzt du heute hier? Stell dich doch mal vor.
Okay, also ich bin Ulrike Junge, 52 Jahre alt, verheiratet in zweiter Ehe, habe zwei Töchter, 15 und 18 Jahre alt und zwei Kinder hat mein Mann mit in die zweite Ehe gebracht, die sind 11 und 22. Mhm. Genau, aber die sind nicht immer, wohnen nicht bei uns. Ja, und dann bin ich, also ich bin eigentlich ein richtiges Westkind, tief im Westen geboren, wo die Sonne verstaubt. Bochum, Grönemeyer, mein Ort. und bin aber schon Mitte 20 nach Berlin gezogen und lebe seit 18 Jahren in Bad Belzig mit meiner Familie.
Damals Berliner Westen oder Osten?
Ich habe im Westen gewohnt, im Wedding, und habe ganz viel im Osten gearbeitet.
Ah ja, okay. Ja. Das hattest du ja schon mal angedeutet, dass du mehr im Osten gearbeitet hast in deiner Tätigkeit als im Westen.
Ja.
Obwohl du da gelernt hast.
Genau, da habe ich gelernt. Genau, in Berlin habe ich nicht. Also genau, ich habe Erzieherin gelernt als ganz junge Frau, habe deshalb auch die Schule beendet, weil ich wusste, man braucht kein Abitur, um diesen Beruf zu erlernen. Und ich bin nicht sehr gerne in die Schule gegangen. Das hat mich da viele, viele Jahre durchgequält. Mein ganzes Umfeld hat gesagt, die wird Erzieherin, also bin ich Erzieherin geworden, aber schon während der ersten Wochen eigentlich habe ich gedacht, ich will Theologie studieren, ich will ja gar nicht Erzieherin werden.
Und in der Ausbildung?
Genau, damals war es noch so, dass man ein Vorpraktikantenjahr machen musste, weil ich war eben dann noch sehr jung und die Erzieherausbildung konnte man schon damals im Westen nicht einfach so machen. Man musste entweder das Abitur haben oder ein Jahr lang ein Vorpraktikum machen. Und dann habe ich ein Jahr lang in der Kita gearbeitet. Und als ich da so ein paar Wochen war, nicht weil mir das nicht gefallen hat, das hat mir total gefallen, aber da habe ich gemerkt, wenn dann endlich so der Druck von Schule und allem so weg war, habe ich gedacht, doch, eigentlich will ich Theologie studieren. Und das will ich machen. Und dann hatte ich mich schon beworben an einem anderen Gymnasium, also nicht mehr das gleiche Gymnasium, wo ich vorher war, weil es da eben nicht so schön war für mich, um doch noch das Abitur zu machen. Aber dann habe ich gesehen, ah ja, okay, nee, also eigentlich die Pädagogik, das entspricht mir auch. Und ich mache erstmal meine Erzieherausbildung und danach kann ich immer noch Theologie studieren.
Verrückt. Hast du es noch gemacht?
Ich habe dann Gemeindepädagogik studiert.
Ah, okay.
Bin nicht mehr, habe also meine Erzieherausbildung gemacht, habe mein Anerkennungsjahr gemacht und bin dann zu einem evangelischen Seminar für Gemeindepädagogik gewechselt und habe dort eine gemeindepädagogische Ausbildung gemacht.
Ah, okay.
Und habe dann in Berlin ganz viele Jahre als Pastorin gearbeitet.
Das habe ich schon erfahren.
Ja.
Also nicht, dass du in Berlin gearbeitet hast, aber dass du als Pastorin tätig warst.
Ja.
War das hauptberuflich dann oder quasi?
Was?
Ja, ah, okay. Das heißt, du hast dann quasi, naja, immer die zwei Sachen, die so ein bisschen mitspielen, Erzieherin oder Pädagogin und Theologie, und dann hast du den Wechsel immer wieder gehabt. Also wann kamst du dann schlussendlich zu dem Schluss, ich lege jetzt doch wieder das Pastorinnenamt ab und wechsle in den Kindergartenbereich?
Das war, als ich, ich habe meine erste Tochter geboren und da war dann klar, als die Elternzeit sich so dem Ende neigte und dann kam meine zweite Tochter, da war dann für mich die Frage, will ich im Freizeitbereich meiner Kinder arbeiten? Nachmittags, abends, Wochenende. Da war mir ganz klar, nein, das möchte ich nicht.
Ja.
Und ich habe dann in der Zeit, in meiner Elternzeit, habe ich ein Fernstudium Erziehungs- und Entwicklungsberatung gemacht, weil ich dachte, ich will ganz gerne auch in die beratende Richtung gehen. Das wollte ich schon länger. Also ich habe überhaupt nicht über Erzieherin nachgedacht. Das war irgendwie wie ein altes Leben und das hatte nichts mit meinem neuen Leben irgendwie zu tun. Aber ich habe gedacht, das ist trotzdem irgendwie so ein Bereich. Und da haben wir darüber nachgedacht in so einem kleinen Kreis hier, ob wir nicht eine Kita selber gründen. Und ich habe gedacht, für meine Kinder tatsächlich, wobei dann schon klar war, meine Kinder werden davon nicht mehr profitieren. Aber ich habe gedacht, auch nicht da, dass ich dort als Erzieherin arbeiten werde, sondern ich dachte eigentlich, okay, da könnte man also so Familienberatung mit anschließen. Das wäre jetzt so meine Gelegenheit.
Verstehe.
Und dann hat sich's aber so ergeben, dass natürlich dann irgendwann der Kreis gefragt hat, ja Mensch, Ulrike, schreibst vielleicht nicht nur die pädagogische Konzeption, könntest du dir vorstellen, die Leitung zu übernehmen? Ja. Ja, das konnte ich mir nicht vorstellen, weil ich so viele Jahre was anderes gemacht habe, zwar im Kinder- und Jugendbereich immer meinen Schwerpunkt hatte, auch als ich als Pastorin gearbeitet habe, aber ich dachte, ich habe einfach keine Ahnung, ich kann keine Kita leiten, wenn ich keine Ahnung habe von dem, wie es da drin aussehen soll.
Ja.
Und habe dann als Erzieherin in einer Krippe angefangen zu arbeiten, um auch rauszufinden, ist das...
Aber in einer anderen Einrichtung, als es dann...
Ja, das war Stadt Brandenburg. Auch eine relativ junge Kita, die war erst ein Jahr lang gegründet gewesen, wo ich auch dachte, das sind interessante Erfahrungen und da kann ich wirklich rausfinden, ob das mein Ort ist. Ja, und dann, bums, war ich Leiterin einer selbst gegründeten Kita.
Das war dann quasi die Kita Hasenmanne.
Genau.
Also die christliche Kita Hasenmanne, die ja eine Elterninitiative war. War. Bis 2018.
Bis 2018 und dann gab es so einen netten Artikel in der Matz, die Eltern oder die Hasenbande hoppelt unter das Dach der Johanniter.
Ja, aber das ist ja wirklich niedlich.
Genau.
Ja, das war quasi die Zeit des Auf- und Umbruchs. Da habe ich mich tatsächlich gefragt, wie kam es dazu, dass ihr, also ich meine, ja, man könnte jetzt vermuten, der christliche Träger als Johanniter kommt dann als erstes mit in Betracht, aber gab es noch andere ausschlaggebende Punkte, warum ihr euch an die Johanniter gewandt habt? Oder wie kam es überhaupt zu der Partnerschaft?
Also die der Verein, der hat nach einer Weile des Laufens gemerkt, was auch alle schon vorher wussten, ne? Das Interesse der Eltern geht, also die Verantwortung tragen geht eben zurück, wenn das Kind nicht mehr die Einrichtung besucht und wenn dann keine Geschwisterkinder mehr nachkommen, dann ist das halt irgendwann verbraucht.
Mhm.
Und wenn man so eine Einrichtung dann dauerhaft auch auf gute, sichere Füße stellen will, dann braucht man eben auch einen professionellen Träger. Und das war dem Verein sehr wichtig, dass das christliche Profil erhalten bleiben kann. Und da gibt es einfach in dieser Landschaft nicht viele gute Partner. Es war immer klar, die Kirchengemeinde soll es nicht sein. Das war schon von Anfang an eine Grundsatzentscheidung, weil auch dort Laien, der Gemeindekirchenrat eben sozusagen die Geschäfte führen würde oder man einfach ein geschäftsführende Person noch irgendwie braucht dazu, was man schlecht finanzieren kann. Also das wollten wir eben nicht, wir wollten Professionalität. Und dann sind eben irgendwann die Johanniter aufgetaucht. Das weiß ich nicht genau, das hat die Vorstandsvorsitzende damals eingerührt oder kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Wir haben immer wieder darüber gesprochen und wer könnte es denn noch sein? Und da gab es ein großes Interesse, dann auch vom Regionalverband die Kita mit zu übernehmen. Zum Glück.
Ich habe quasi noch hautnah miterlebt, wie die Hasemann da zu uns übergegangen ist. Und dann warst du als Kita-Leitung quasi direkt bei uns voll mit involviert.
Ja.
Seit 2018 und hast dich seit 2018 auch direkt in der MAV mit, also in der Mitarbeitervertretung mit verpflichtet, wurdest reinwählen lassen. Und hast aber nicht nur dich einfach reinwählen lassen, sondern auch den Vorsitz gehabt. Für 4 Jahre auf jeden Fall.
Nein? Den Vorsitz habe ich erst letztes Jahr, Anfang des Jahres übernommen, weil der damalige Vorsitzende in den Ruhestand gegangen ist und die langjährig Stellvertretende auch. Und ja, und dann war das so wie manches Mal so im Leben, dass da so eine Aufgabe vor den Füßen liegt und wir uns eben entscheiden müssen, kann jemand das jetzt aufnehmen? Und ich habe es dann aufgenommen.
Ja, und mit Freude.
Ja. Also ich finde das einfach ganz wichtig, dass es die MAV gibt und dass es die auch auf Regionalverbandsebene gibt. Und das war eben die Aufgabe an der Stelle jetzt, dass wenn die MAV nicht mehr arbeitsfähig gewesen wäre, dann hätte es vorgezogene Neuwahlen gegeben. Ja, natürlich, das hätte es gegeben. Aber erstmal hätte es so einen Bremser gegeben, bis das alles organisiert gewesen wäre. Und ich finde das eine verantwortungsvolle und eine wichtige Aufgabe und es liegt mir auch am Herzen. Also ich finde das super, bei den Johannitern zu arbeiten. Und ich würde mich einfach freuen, wenn es allen Mitarbeitenden so geht. Und das ist so das Pfund, was ich da gerne einbringen möchte.
Ja. Kannst du ja wahrscheinlich auch wirklich maßgeblich ein bisschen dann beeinflussen.
Das hoffe ich jedenfalls. Ja. Und ich glaube, dass sich die MAV in dieser Zeit ganz gut entwickelt hat. Und jetzt haben wir gerade neu gewählt und dann gucken wir mal weiter.
Genau. Und da bist du ja wieder dabei. Und da habe ich mich auch schlau gemacht. Du hattest die drittmeisten Stimmen bei der Wahl.
Ja. Das ist super. Das ist super, ja. Das finde ich auch. Weil eigentlich bin ich nicht so, also wir haben ja 380 Mitarbeitenden und die kennen mich ja eigentlich nicht unbedingt alle. Und das wäre schön, wenn das noch so ist, dass ich auch irgendwie alle kennenlerne. Aber und ist schön, wenn die Mitarbeitenden uns als MAV wahrnehmen. Das ist eigentlich so, dass sie müssen uns erstmal wahrnehmen, um zu wissen, hey, da kann ich mich hinwenden.
Ja. Aber hast du das Gefühl, das hat sich in den letzten Jahren, also seit 2018, schon verbessert?
Ich würde sagen, es hat sich im letzten Jahr verbessert.
Im letzten Jahr, okay. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass du die Leitung jetzt hast, den Vorsitz, nein, Quatsch. Aber am Ende des Tages machst du das ja nicht für dich. Es ist ja nicht ganz on top auf deine normale Arbeit, weil du kriegst, glaube ich, auch eine Freistellung anteilig so ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja wieder ein neuer Prozess, in den du dich reindenken musst. Das machst du nicht nur für dich, sondern im Zweifel, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, also hier an der und der Stelle, weiß ich nicht, fühle ich mich unwohl oder ungerecht behandelt oder wie auch immer, musst du ja für mich arbeiten. Also musst natürlich nicht, aber am Ende machst du es dann.
Jetzt muss ich
es leider. Genau, jetzt musst du es. Also gut, du könntest noch den Vorsitz wieder dann abgeben, aber...
Nein. Genau, also das wird ja nochmal neu entschieden, ne? Wenn diese Amtsperiode endet am 30. April und dann konstituiert sich die neue MAV und dann muss die neue MAV auch einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende wählen.
Also bleibt es nochmal kurz spannend. Und dann hast du dir aber letztes Jahr nicht einfach wahrscheinlich überlegt, ich schätze dich so ein, dass du das schon länger überlegst oder so Prozesse dann in Gang gesetzt werden, dass sich was ändern muss bei dir. Du bist jetzt nicht mehr Kita-Leitung in der Hasenbande, sondern bist jetzt Kita-Fachberatung. Mhm. Wie kam es für dich dazu?
Also ich hatte, das ist ein bisschen längere Geschichte im Grunde, also eigentlich eine ganz lange Geschichte. Das hatte ich vorhin ja schon mal gesagt, dass ich in die beratende Richtung ganz gerne gehen wollte. Und das ist ein altes Thema. Also es war aber unklar eigentlich, wohin. Ja. Aber das war so ein Teil davon. Sicherlich auch als Seelsorgerin hat man ja auch solche Anwandlungen, aber da war ich auch noch viel jünger und so. Dann habe ich ja in dieser Elternzeit dieses Erziehungs- und Entwicklungsberatungsding gemacht. Und ja, das waren so Bestrebungen, waren da. Und 2015, nachdem wir, also 2010 haben wir die Kita gegründet. 2015 war ich furchtbar erschöpft und für fast 6 Monate raus und habe erst ganz zum Schluss begriffen, dass meine Erschöpfung auch etwas mit meiner Arbeit zu tun hat. Also ich habe wirklich in allererster Linie gedacht, da gab es eben familiäre Brüche, so dass das eher so mit meinem Privatleben zu tun hat, was mich so runtergebrannt hat, aber das stimmte nicht. Und dann war es mir eigentlich ein großes Anliegen, ich führe die Kita noch in neue Trägerschaft über.
Ach, das war 2015 schon Thema.
Ja, also genau, ja. Das war für mich, das war 2015. Eigentlich mit meinem Wegfall wurde das Thema, weil plötzlich alle gemerkt haben, oh, wenn Ulrike nicht mehr da ist, dann ist hier vieles schwierig. Was in der Natur der Sache liegt, wenn eine Leiterin da ist, die die Kita mit aufgebaut hat, dann ist da ganz viel Wissen. Und wenn das plötzlich wegfällt, dann gerade bei so einer Elterninitiative, dann gibt es da immer noch das geschäftsführende Wissen, aber das andere, das ist eben gerade nicht abrufbar. Und klar war, okay, jetzt wird da gesucht. Ja. Ab dann. Ja, also in meiner Wahrnehmung. Und kann ja auch noch anders gewesen sein, aber in meiner Wahrnehmung. Und ja, und dann bin ich aber wirklich mit viel Elan zurückgekommen nach meiner Auszeit und Genesung. Und dann war es auch noch mal eine wirklich gute Zeit. Und der Trägerwechsel, der hat auch ganz viel Veränderung gebracht, einfach wenn ein professioneller Apparat dahinter steht, der so diese ganzen administrativen Arbeiten übernimmt. Und das wird hier auch wirklich sehr gut gemacht. Das hat wirklich viel verändert. Also seitdem ist es ein Träger, der tragen kann auf unterschiedlichsten Ebenen. Und das hat viel Entlastung gebracht, aber es ist dann eben trotzdem nach einer Weile bei mir der Wunsch wieder aufgekommen, okay, es muss sich was verändern und ich möchte auch nicht bis zur Rente Kita-Leiterin sein. Also was ist die Alternative so? Und ich finde, dass das, was ich jetzt mache als Kita-Fachberaterin, eigentlich die super Verbindung ist, um von dem Schatz der Erfahrungen jetzt zu profitieren und auch andere profitieren zu lassen. Und so der Neigung, dass ich einfach Lust habe, Menschen zu begleiten, auch in ihrer Entwicklung zu begleiten und dass mir eigentlich egal, ob die klein oder groß sind. Und eben Orte zu schaffen, wo Begegnung stattfinden kann. Und das ist hier das macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Und ich finde, es ist die sinnvollste Fortführung alles dessen, was ich vorher gemacht habe.
Das klingt ganz toll. Ich habe jetzt zwischendurch noch so kurz gedacht, das ist aber auch, also da hast du noch mal echt langen Atem bewiesen. Ne? Also 2015 ging es dir persönlich überhaupt nicht gut, wie du selber sagst, durch deine Arbeit. Und 2020 hast du jetzt ja quasi auch erst den Schritt gemacht, nein, 2021, sogar 6 Jahre, Tatsache nochmal was zu ändern an der Stelle, die du quasi innehattest.
Ja.
Also 6 Jahre muss man dann ja auch nochmal, in Anführungsstrichen, überleben.
Genau, also aber das war eben, die meiste Zeit davon war kein Überleben, sondern Gestalten und ich habe das auch wirklich sehr gerne gemacht. Mhm. Also und ich glaube, die Hasenbande war eine tolle Kita mit einem tollen Team. Wir haben viel bewegt, wir haben viele Krisen dort durchgestanden miteinander und ich bin ja auch kein Mensch, der einfach gehen kann. Mhm. Also ich kann mich, also ich wünschte mir, es wäre auch ein Teil von mir, mal einfach was hinzuschmeißen und zu sagen, das war's. Das wäre auch nochmal eine neue Erfahrung im Leben.
Kannst du ja auch probieren. Also jetzt vielleicht nicht
direkt. Aber das ist nicht, es ist mir nicht so gegeben. Also so Verantwortungsbewusstsein ist einfach sehr vorhanden. Und das hat einfach auch ganz viel Spaß gemacht. Also und immer wenn wir durch eine Krise gegangen sind und ich da was gelernt habe, dann, naja, dann möchte man ja auch davon leben. Also was man sich Neues, was man Neues erfahren hat und es dann auch anwenden. Und das hat auch wirklich viel Spaß gemacht.
War beispielsweise eine Krise, wo du sagst, das war anstrengend, aber da bist du gut rausgegangen oder ihr alle dann am Ende ja?
Also Krisen, die immer da sind, sind Krisen, wenn Personal wegfällt. Das ist auch die Krise, die mir am meisten Energie geraubt hat. Aber das ist auch was, was, wenn dann so ein Team zusammenrückt und trotzdem noch qualitativ gut arbeitet und das hinkriegt und versucht, das Beste daraus zu machen. Das gibt auch ganz viel. So.
In den Kitas selber, hast du ja schon gesagt, das ist eine beratende Tätigkeit, aber du machst ja zum Beispiel auch mit den Einrichtungen so Fachtage, mit dem Personal zusammen oder für Konzeptionsarbeit. Wie genau sieht sowas aus? Also in welcher Kita hast du zum Beispiel schon mal Fachtage durchgeführt und wie lief das so ab für dich und gefühlt auch das, was an Rückkopplung kam für die Mitarbeitenden?
Also zuallererst, als ich im Juni letzten Jahres angefangen habe, war ich in unserer Kita in Wilhelmshorst, also jetzt sind sie ja in Michendorf, aber da in Wilhelmshorst. Und ich habe auch eigentlich einen Schwerpunkt in meiner Arbeit, einen Schwerpunktauftrag, weil ich ja nicht Hans Dampf in allen Gassen sein kann auch. Das ist die Begleitung unserer Auszubildenden, der tätigkeitsbegleitenden Auszubildenden und der Praxisanleiterinnen und Anleitern bei uns, um auch dort für eine gute Ausbildungsqualität zu sorgen. Und da muss ich einfach bundesweit immer noch ganz viel verändern, weil klar haben immer ganz viele lernende Auszubildende Praktika in den Kitas gemacht, aber die Kitas selber waren gar nicht dafür ausgebildet, da anzuleiten. Und das ist erst etwas, was ich so in den letzten 10, 12 Jahren verändert auch so. Ja, und da ist vieles noch in den Kinderschuhen, trotz alledem so. Ne?
Ist ja tatsächlich auch gar nicht so unwichtig. Ne? Also ich meine, jeder, der irgendwie mal einen Ausbildungsberuf erlangt und das braucht halt einfach eine gute Anleitung. Also ja, man hat vielleicht auch eine bestimmte persönliche Präferenz und Fähigkeiten, aber am Ende des Tages brauchst du ja auch mal einen Spiegel. Und auch das muss gelernt sein.
Genau. Ja, und das ist irgendwie so das Hauptding, finde ich, finde nicht nur ich, in der Ausbildung von pädagogischen Fachkräften, dass oder überhaupt, was da an Kompetenzen vorhanden sein muss, finde ich, ist die wichtigste Kompetenz, die Reflexion. Dass man in der Lage ist, sein Handeln schnell auch zu reflektieren und gründlich zu reflektieren, um Rückschlüsse dann darauf zu ziehen, wie ich mein Handeln dann eben auch anpassen kann, beziehungsweise auch alles, was ich beobachte, was ich sehe, was ich da wahrnehme, eben fachlich wahrzunehmen und fachlich zu reflektieren.
Und hast du das Gefühl, das wird gut angenommen von den Einrichtungen? Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch mal in den falschen Hals gerät, wenn jetzt jemand von außen kommt und sagt, ich gucke mir jetzt mal an, wie er arbeitet. Da bist du sicherlich sehr viel besser in der Formulierung, aber unterm Strich ist es ja auch das.
Genau, also das löst natürlich Verunsicherungen aus, ne? Und dann muss man sich halt kennenlernen und auch so da Ängste und Vorbehalte abbauen. Und mir liegt ja am Herzen, ich finde es total spannend, immer ressourcenorientiert zu gucken.
Dass Mitarbeiter ressourcenorientiert arbeiten, hört sich im ersten Moment ja auch kritisch an. Also wenn man es jetzt, ich glaube, ich weiß, wie du es meinst. Mhm. Hört sich an wie Arbeiten auf Sparflamme, wenn man es falsch versteht.
Ja, ach so. Ah, nein, gar nicht, sondern nicht, dass Mitarbeiter ressourcenorientiert arbeiten, sondern dass ich auf die Ressource gucke, wenn ich komme. Und auch erstmal, also ich finde, Erzieherinnen und Erzieher, die bekommen ganz viel Gegenwind, ja, also sie bekommen einfach nicht genügend Wertschätzung. Sie arbeiten in grottenschlechten Rahmenbedingungen. Sie arbeiten die ganze Zeit mit Menschen. Das ist ein unglaublich anstrengender Job. Es wird ganz viel gefordert. Es kommt immer was obendrauf. Und es braucht einfach positive Rückmeldungen, um auch eine Bereitschaft zu haben, um überhaupt frei zu sein, sich auch weiter zu entwickeln wollen auch noch. Ne? Also ich meine, das wissen wir, wie Menschen lernen, und das tun sie einfach nicht, wenn sie unter Druck sind.
Ja.
Und wenn ich auch ausbilde und wenn ich in der Ausbildung selber bin, dann gibt es ja genug Situationen, die mich verunsichern. Ne? Jede Prüfungssituation ist eine verunsichernde Situation, aber wenn ich höre, was ich gut mache, ne, dann interessiert es mich auch zu hören, was ich noch besser machen kann.
Also versuchst du es ein bisschen herauszustellen, wo sind die Stärken bei jeder einzelnen Person, ganz individuell?
Ja.
Weiß ich nicht, das könnte ja vielleicht auch sein, dass jetzt in meiner Vorstellung, ich bin ja nicht in der Thematik, aber dass jemand im Krippenbereich besonders gut aufgehoben ist, weil er einfach, weiß ich nicht, mit den kleineren Kindern irgendwie eine bessere Ebene hat.
Zum Beispiel, aber wenn eine Erzieherin super mit ihrer Stimme arbeiten kann, dann macht sie das vielleicht intuitiv und weiß gar nicht, wie sie zaubert damit. Und wenn sie aber zurückgemeldet bekommt an mehreren Beispielen, wie sie mit ihrer Stimme eine gute Atmosphäre geschaffen hat, wie sie mit ihrer Stimme melodisch Kinder verlockt hat, jetzt doch in diesen Kreis zusammenzukommen oder aufzuräumen oder mit ihrer Stimme gut über irgendeine Schwierigkeit hinweggeholfen hat, weil das einfach einladend und freundlich war, dann ist das vielleicht ein intuitives Verhalten. Wenn sie aber zurückgespiegelt bekommt, so, das hast du gemacht, das habe ich beobachtet, großartig, wie du das hinkriegst, dann bleibt das in Erinnerung und dann kann sie davon mehr machen. Dann ist vielleicht etwas das, was sie unbewusst gemacht hat, zukünftig etwas, was sie bewusst einsetzt.
Ja.
Und dann wird das größer, da kann man noch mehr machen. Wenn man mal kapiert hat, warum funktioniert das denn jetzt bei mir so gut? Mhm. Ne? Also was ist das denn eigentlich? Ah ja, das ist das. Oder was so gewisse Handlungen im Alltag, also wenn Kolleginnen, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die können fantastisch Gruppe bauen. Gruppe bauen. Also so Gruppen, also da ist eine Gruppe von Kindern und das sind ja alles Individuen. Und die schaffen es aber, dieses Gruppengefüge zu stärken, die Kinder miteinander zu vernetzen, dass die einfach auch als Gruppe funktionieren. Und oftmals können die nicht erklären, wie die das machen. Weil das geniale Begabung ist, weil es intuitives Handeln ist. Und dann zu hören, ja, was habe ich zum Beispiel beobachtet, woran das liegt, wie, mit welchen Tricks das diese Person macht, dann wird das unbewusste Handeln ein bewusstes Handeln. Und wenn ich bewusstes Handeln habe, kann ich es weitergeben, auch an die Auszubildenden. Mhm. Und dadurch wächst einfach die Qualität. Und das finde ich super. Und das ist kein Trick, sondern das ist einfach bewusst machen von den Ressourcen, die da sind, und die kann man dann anwenden. Und dann,
ja, klingt total schlüssig. Also ist ja auch die schönere Alternative, als permanent negative Sachen hervorzuheben. Sowas haftet einen ja grundsätzlich auch länger an. Ne? Nichtsdestotrotz gibt es ja höchstwahrscheinlich auch mal Punkte, die man so nicht laufen lassen kann, die man dann ansprechen muss. Was ist für dich gefühlt der beste Weg, jemand nicht völlig zu demoralisieren, aber trotzdem dann in dem Moment diese Situation aufzulösen, weil es halt wirklich nicht passieren sollte?
Also zum einen finde ich, dass in allererster Linie die Leitung da in der Pflicht ist, das zu machen, weil sie auch diejenige ist, die im Haus ist und die pädagogische Verantwortung auch an der Stelle trägt. Persönlich glaube ich, dass Beziehung ganz wichtig ist, also und Augenhöhe. Niemand ist dort in der Einrichtung und tut etwas, um anderen zu schaden. Mhm. Aber manchmal passiert es eben trotzdem.
Genau.
Und da ist das gemeinsame Reflektieren einer Situation, wahrnehmen, wie habe ich das jetzt empfunden und wie ist es dazu gekommen. Und dann ist es manchmal schon der Weg, ja, also so das Miteinander dann hinzukriegen. Nach meiner Erfahrung ist, wenn es ein vertrauensvolles Verhältnis gibt und auch die Frage da ist, wie kann ich dich unterstützen dabei, dass es nicht wieder vorkommt, der beste Weg. Also es ist, wenn was richtig daneben läuft, dann würde ich sagen, in den meisten Fällen ist es nicht alleine in der Verantwortung von einer Person, sondern von mehreren. Aber es ist immer in meiner Verantwortung, zu merken, wenn ich überfordert bin und meine Grenze zu benennen und Stopp zu machen. Aber auch das muss man ja lernen im Leben. Ne?
Das ist tatsächlich auch ein Fakt. Ne? Also nicht jeder fühlt sich vielleicht bei seinem Arbeitgeber so aufgehoben, dass er sagt, okay, hier kann ich mich frei äußern.
Naja, und eine Kita, die personell, also schlecht besetzt ist. Und Kitas sind grundsätzlich schlecht besetzt, ja, weil es einfach nicht so einen guten Personalschlüssel gibt. Und alle wissen aber, weil viele selber Eltern sind, die in den Einrichtungen arbeiten, wie wichtig das ist, dass die Kinder betreut werden in dieser Einrichtung. So, und dann fehlen 50% der Leute. Mhm. Aber die Einrichtung wird immer noch am Laufen gehalten. Wenn ich ein Überforderungsgefühl habe, weil es einfach einen Unterschied ausmacht, ob ich 6 Kinder oder 20 Kinder betreue, dann muss ich wissen, kann ich Stopp sagen? Mhm. Kann ich sagen, nein, ich nehme dieses Kind jetzt nicht mehr an? Kann ich ein Schild draußen an die Eingangstür hängen und sagen, tut uns leid, mehr geht heute nicht? Und dass diese Freiheit zu besitzen, da muss ich das einfach wissen, dass das überhaupt geht. Mhm. Und dass es nicht auf Biegen und Brechen mein Auftrag ist, alle Kinder anzunehmen und irgendwie sie diesen Tag überleben zu lassen. Ich muss das ja auch übrigens noch überleben.
Ja, nee, deshalb, aber das ist natürlich auch ein totaler Zwiespalt. Aber das ist, finde ich, auch ein wichtiger Punkt. Als Eltern nimmt man das ja manchmal gar nicht so wahr. Nur hat man einen Erzieherschlüssel im Elementarbereich von 12 Kindern auf eine Erzieher?
11.
11, okay. Das heißt, wenn jetzt eine Kollegin oder ein Kollege ausfällt, die Nachbargruppe beispielsweise nicht betreut ist, muss das irgendwie abgepuffert werden. Und schwuppdiwupp hat man dann statt der 11 22 Kinder.
Nee, das ist noch nicht der Worst Case, weil auch dieser Schlüssel ja so nicht stimmt. Mhm. Ja, also das ist ja kein Gruppenschlüssel. Es heißt nicht eine Fachkraft auf so und so viele Kinder, sondern das bedeutet, dass so und so viel Personalstelle finanziert wird, wenn so und so viele Kinder beim Stichtag gemeldet sind.
Also, ja.
Und das ist dann so und so viel Stunden, es bedeutet dann so und so viel Personalstunden. Erzieherin arbeiten maximal 8 Stunden am Tag, aber Kinder haben einen Anspruch auf bis zu 10 Stunden Kita-Betreuung.
Ja.
Da merkt man doch schon, finde den Fehler, ja?
Ja.
Also da stimmt ja was nicht. Außerdem hat ja nicht hat ja nicht jedes Kind Anspruch auf so und so viel Stück Erzieher. Und da sind Urlaub und Krankheitszeiten und Fortbildungszeiten ja mit eingerechnet. Also generell fehlt da sowieso mindestens eine Person ab einer bestimmten Anzahl von Kindern, und dann weiß ich nicht, je nachdem, wie groß das Haus ist, ne, fehlt eben noch eine zweite Person, strukturell schon.
Aber jetzt, also nochmal ganz kurz den Blick zurück. Jetzt stehe ich halt als Elternteil im Zweifel vor einer Kita. Ne, so krankheitsbedingte Ausfälle ergeben sich ja teilweise auch erst an dem Morgen selbst. Dann muss man ja schnell handeln. Ich glaube, es gibt nicht den perfekten Weg, das zu organisieren. Aber was, also deiner Erfahrung nach, was würdest du tun oder was könntest du jemandem raten, der genau in der Situation ist?
Und das ist ganz verschieden. Also da gibt es ja Kolleginnen und Kollegen, die wirklich super mit einer großen Gruppe von Kindern agieren können und immer noch entspannt sind. Ja, und dann gibt es aber auch Fachkräfte, die schon viel früher an ihre Grenze kommen. Und das muss man übrigens gar nicht bewerten, sondern das ist einfach so. Ja. Das ist auch das, was Träger, Einrichtungsleitungen mit in den Blick nehmen müssen. Wen habe ich jetzt da? Wer ist zu betreuen? Wer ist da, um diese Kinder zu betreuen? Und was kann ich da tun jetzt? Ne? Und da muss auch jede Kollegin, jeder Kollege für sich selber auch sagen, so, hier ist jetzt meine Grenze, ich merke, ich kann das nicht mehr. Und es ist ja die Aufgabe, die Kinder zu bilden, zu betreuen, zu fördern. Manchmal ist nur noch Betreuung möglich, aber das muss auch gut gehen, dass keiner Schaden nimmt und da muss man eine Grenze ziehen, Punkt. Und dann kann ich auch mit Eltern ins Gespräch gehen. Wenn du dann morgens deine Tochter bei mir abgeben möchtest und ich sage, jetzt ist hier, also wirklich Stopp, geht nicht mehr, ich kann hier die Verantwortung nicht mehr übernehmen, dann wirst du dich aufregen, weil du hast einen Termin und so. Und dann kann ich aber sagen, aber du möchtest doch, dass dein Kind sicher ist. Es ist es nicht mehr dann. Und manchmal muss man das erklären, welche Situationen das sind. Ne? Ich bin dann hier, ich kann nicht an allen Stellen dann gleichzeitig sein. Ich kann nicht die Aufsicht so gewährleisten, dass alles sicher ist.
Nee, natürlich nicht. Am Ende ist man ja auch nur Mensch. Ne? Und jeder Erziehende hat ja auch ein Privatleben, hat auch Kinder im Zweifel oder irgendwie anderweitig Verpflichtungen. Vielleicht pflegt man noch einen Familienangehörigen.
Ja.
Ne? Also was das Leben so alles mit sich bringt und am Ende des Tages, also wäre natürlich das schönste Szenario und perfekte Weltschema, wenn dann so ein Wechsel an Verständnis da ist, ne? Den Eltern gegenüber und andersrum von den Eltern, den Erziehenden auch gegenüber. Funktioniert, glaube ich, in aller Regel auch. Also ich glaube nicht, dass sicherlich gibt es auch immer mal Konflikte. Ich könnte mir vorstellen, ich als Elternteil gebe ja auch mein Kind irgendwo ab und lerne die Personen kennen, die dort arbeiten, lerne ja die Einrichtungen kennen. Für gewöhnlich fühle ich mich ja auch wohl. Im schlimmsten Fall ist es nicht so. Und dann wird es aber wahrscheinlich auch schon an anderen Punkten aufeinandertreffen und wahrscheinlich mal rauschen.
Genau, ne? Also Eltern, dass Eltern, also ich meine, so sind wir doch alle, ne? Wenn wir in Stress geraten, dann sind wir nicht immer so ganz gesammelt. Und das passiert dann da, okay, schwierig, wenn das vor Kindern passiert auch. So, da sind beide Seiten in Verantwortung, das auch wieder gerade zu biegen am besten, aber beziehungsweise transparent zu machen. Ja, da habe ich mich ein bisschen aufgeregt, das war nicht in Ordnung und ich kann mich dann entschuldigen. So, und das wäre schön, wenn das Kind das auch mitkriegt, dass das so ist, die Erwachsenen sich auch an dieser Stelle dann wieder vertragen. So ist das Leben dann auch, ne?
Was wäre für dich ein wünschenswertes System, in dem Kita-Erzieherinnen, Erzieher arbeiten?
Also da wäre vor allem an dem Personalschlüssel zu drehen. Das ist es. Und das dann eben tatsächlich, also Krippe 1:3, aber tatsächlich, nicht als auf dem Papier stehender Schlüssel, sondern eben das da. Ich meine, wenn man sich das als Elternteil, also wer Eltern hat, wer Mutter ist, ich bin ja nun mal eine Frau und bin dann eben Mutter, als Vater kann ich sie jetzt gar nicht beurteilen. Ne? Und ich müsste 3 Kinder im gleichen Alter betreuen. Finde ich, reicht doch, oder? Also im Krippenalter, ja, also Drillinge, ja. So, und nicht nur betreuen, sondern bilden, zu gucken, wo sind die eigentlich, die Entwicklungsstände einzuschätzen, gucken, was geht als nächstes. Das wäre super. Und dann könnte wirklich richtig qualitätsvoll gearbeitet werden, und zwar auf Dauer. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt nicht qualitätsvoll gearbeitet wird, aber tatsächlich ist da viel Luft nach oben und das ist eben auch ein strukturelles Problem. Schlüssel, das wäre das, was ich mir am meisten wünschen würde.
Ja.
Ich glaube, also klar, Geld braucht es an vielen Stellen, um auch Einrichtungen so auszustatten, dass es eben gut möglich ist, solche Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich meine da gar nicht unbedingt Spielzeug mit, sondern gut und klug gebaute Gebäude und gestaltete Außengelände, wo Kinder sich eben gut bewegen und anregen und bilden können.
Mhm. Zu dem Punkt mit dem Personalschlüssel. Also man hat ja auch einen Erziehermangel.
Ja.
Zumindest erscheint es so. also es ist irgendwie so ein Dauerbrenner. Wenn wir was suchen, sind es Erzieher, Erzieherinnen oder Pflegekräfte. Meinst du, wenn man so ein System anpassen würde, könnten sich mehr Menschen für den Beruf begeistern oder gehört da mehr dazu? Also muss man den Beruf als solches nochmal, muss man den anders belegen? Also, weißt du, wie ich meine? Man hat ja so ein Klischee-Denken. Man denkt jetzt so, das ist halt hier die erziehende Basteltante.
Die mit einer Kaffeetasse auf dem Spielplatz steht.
Genau, und irgendwie mal so über den Hof guckt und ach gut, ist jetzt gerade kein Kind runtergefallen vom Kletterhaus, kann ich ja nochmal stehen bleiben und quatschen. Gehört dazu quasi, um dieses Bild zu ändern, nochmal eine Maßnahme, dass man diesen Beruf mal anders darstellt und die Realität zeigt?
Ich weiß nicht, ob das alleine hilft, ne? Also denn wenn wenn ich mein Kind in der aus der Kita abhole und ich sehe, die Erzieherin trinkt da gerade eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee und die Kinder spielen, dann muss ich ja unglaublich viel erklären. Vielleicht, dass es die erste Tasse Kaffee war oder die zweite, die sie überhaupt zu sich genommen hat, weil sie im Laufe des Tages noch gar nicht dazu gekommen ist, zum Beispiel. Ja? Übrigens brauchen die Kinder die Erzieherin gerade dann nicht, weil sie spielen. Also sie brauchen die Erzieherin da nicht als Spielpartnerin jetzt, sondern die Kinder sind ja gut da draußen alleine unterwegs und in einer, da ist hoffentlich der Rahmen eben so gesetzt, dass die Kinder also ganz viele Erfahrungen machen auf unterschiedlichsten Bereichen. Es wäre mal spannend, das dann zu erklären. Was machen sie denn eigentlich da? Na, wenn sie gerade die Rollerstrecke fahren und sie begegnen einem Kind, was ihnen quer in die Rollerstrecke fährt, naja, da muss ich eine Vollbremsung machen. Das muss ich also rechtzeitig wahrnehmen, dass mir jemand entgegenkommt. Das sind ja lauter Kompetenzen, die die Kinder da ganz frei üben können. Dann gehört aber auch dazu, wie in jedem Beruf, ist natürlich auch eine pädagogische Fachkraft nach 3 Jahren Ausbildung nicht wirklich ausgebildet, ja, also im Sinne von aus, fertig, sondern sie hat Grundlagen bekommen und der Beruf der Erzieherin, staatlich anerkannte Erzieherin, ist ja ein breiten Beruf. Du kannst von 0 bis, 28 Jahre oder so arbeiten und die Spezialisierung, die passiert eigentlich erst danach. Was ich finde aber auch nicht schlimm ist, es muss dann eben auch geguckt werden, wie kann das zu Ihnen kommen und wie haben Sie die Möglichkeiten, sich immer wieder auf dem Laufenden zu halten und wie viele Fachkräfte können nicht an Fortbildungen teilnehmen, weil der Personalmangel so eklatant ist. Und Geld spielt auch eine Rolle. Ne? Ja. Also ich kann viel ruhiger Geld verdienen. Als wenn ich als pädagogische Fachkraft in einer Einrichtung arbeite. So. Ja. Also ich kriege wenig Wertschätzung, ich kriege vielleicht nicht genug Geld. Und ich habe einen wahnsinnig stressigen Alltag. Warum nochmal tue ich mir das an?
Ja.
Ja. Und genau, da gibt es, glaube ich, verschiedene Stellknöpfe, an denen man drehen kann. Das ist einfach auch ein ganz toller Beruf, in dem man ganz viel gestalten kann.
Ja. Und man muss ja einfach mal sagen, man verbringt, also wenn wir jetzt mal im wirklich klassischen Kita-Bereich bleiben, ja, eine sehr, sehr prägende Phase eines Menschen, der irgendwie vielleicht wichtige Dinge für die Gesellschaft leisten wird in der Zukunft.
Absolut.
Und diesen Menschen prägt man.
Ja.
Ganz wesentlich.
Ja.
Und das ist so ein Punkt, den finde ich überhaupt, also das ist so ein wichtiges Thema und dem man sich vielleicht gar nicht so bewusst ist, was da mit den Kindern passiert in diesen ersten 6 Lebensjahren.
Ja, ich meine, das sind wir ja hier nicht die Ersten, die diese Feststellung machen. Ne? Also das ist einfach klar, dass in Deutschland an dieser Stelle noch immer zu wenig investiert wird. Und ich persönlich weiß auch nicht, also es ist ja dann auch irgendwann so verändert worden, dass ich grundsätzlich, also dass ich Abitur brauche, um die Erzieherausbildung zu machen, beziehungsweise dann erst meine Sozialassistenten machen muss. Also man hat eine andere Einstiegsvoraussetzung geschaffen, oder es gibt eben auch den akademischen Weg inzwischen, aber auch ja, und auch die Veränderung, dass überhaupt die Ausbildung nicht nur theoretisch stattfindet, sondern dass Theorie und Praxis, ich bin ein großer Freund von der tätigkeitsbegleitenden Ausbildung, weil, also dass das miteinander verknüpft wird, weil ich kann nicht in der Theorie lernen, wie Menschen ticken, wie Beziehung geht und wie ich da auch ticke. Ich bin ja auch ganz viel, ich bin ja auch eine emotionale Bombe
Habe
vielleicht.
mir das tatsächlich mal rausgesucht gestern, weil das hat mich interessiert. Ich weiß ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, dem Beruf einer Erzieherin oder eines Erziehers zu gelangen
Ja.
oder erlangen. Das, was du gesagt hast, es gibt diese berufsbegleitende Ausbildung und das ist so das Standardausbildungsverfahren, was wir auch begleiten,
Ja.
oder?
Ja, genau. Wobei, also ich stehe auf die Form von eine Woche Schule, 2 Wochen Einrichtung.
Ach so, ja, okay. Kann man sich das frei aussuchen oder ist das schulabhängig?
Naja, also dann sucht man sich halt die Schule aus, die dieses
Ah, okay.
System anbietet.
Ja.
Und da gibt es eben gute. Und das ist ein Programm, was vor einigen Jahren tatsächlich für die quereinsteigenden Männer entwickelt wurde. Das hat das, also wenn ich das richtig erinnere, das Ministerium in Zusammenarbeit mit dem BIF, Berliner Institut für Früh,
Ja.
tralala, gemacht, BIF eben. Und das ist auch so, dass wenn die aus der Praxisphase kommen, ist der erste Tag Reflexion, finde ich großartig, ja. Und
Ja.
die arbeiten auch ganz viel biografisch. Und dann kommen die mit ihren Themen und am Freitag wird das Lernen reflektiert. Das Wissen, das theoretische Lernen reflektiert
Ja.
dann an der Stelle auch wieder. Super Konzept, finde ich. Und das haben einige Schulen dann eben übernommen. Und die können die Prozesse dort begleiten, die können es sich ausprobieren. Ich finde immer, wer jemand, der nur 3 Tage da ist, also erster Tag ankommen, zu gucken, wo der Hammer hängt. Zweiten, also.
Ja, man muss sich jede noch neu einfinden, so ein bisschen.
Genau, du kommst immer wieder raus.
Ja.
Du hast auch nie eine ganze Woche. Also ich finde das andere System einfach noch viel, viel schlüssiger und viel
Ja.
besser, dass man richtig mal dranbleiben kann und mit Kindern lange Wege gehen kann.
Dann kannst du rein schulisch, habe ich gesehen, quasi auch eine Ausbildung machen. Und dann funktioniert das so, dass ich im Prinzip den Schulweg wähle, mir selber meine Praxispartner suche, bei denen ich dann, wenn ich richtig recherchiert habe, 1200 Praxisstunden mache. Die sind aber wechselnd, also so wie kleine Praktika zwischen den Schuleinheiten.
Genau, die haben dann immer mal so 2, 3 Monate dann ein Praktikum in allen Schulhalbjahren und müssen sich dann in den unterschiedlichen Bereichen, wo Erzieherinnen und Erzieher tätig sind, im Kita und auch Hilfen zur Erziehung, dann Praktikumsplätze suchen.
Und auch dafür brauche ich aber trotzdem mindestens das Fachabitur. Oder ja.
Oder den Sozialassistenten.
Ach so, oder den Sozialassistenten.
Man kann auch quer einsteigen aus anderen Bereichen. Also wenn man, was weiß ich.
Wenn ich jetzt Erzieherin werden wollen würde.
Ja, dann kannst du als Quereinsteigerin, du müsstest wahrscheinlich auch ein bisschen nachweisen, dass du eine Eignung mitbringst an der Stelle, bestenfalls durch
Ja, ich wollte gerade
Praktikumserfahrungen.
sagen, Eignung heißt nicht, ach, ich habe eigene Kinder oder hier meine Schwester hat Kinder und die passe ich manchmal auf, sondern
Also das ist verschieden tatsächlich,
echt, ja?
ne? Also das stellt ja dann auch so ein Träger, der dann eben so jemanden im Quereinstieg einstellt, der prüft ja auch, ist diese Person dann, also die kannst du über den Quereinstieg eben dann machen, die prüft eben, ist diese Christine geeignet und bringt sie das mit, was man braucht.
Ja, okay. Ja, ist doch aber dann ganz. Also eigentlich sind die Einstiegswege, also es ist relativ niedrigschwellig in Anführungsstrichen. Man scheitert nicht zwingend direkt schon am Anfang, weil man vielleicht.
Genau, du brauchst den 10. Klasseabschluss
Ja, genau.
erfolgreich und entweder eine abgeschlossene andere Berufsausbildung oder eben Fachabi-Abitur.
wollte mal nochmal das Thema nicht wechseln, aber nochmal ein bisschen zu dir kommen, weil ich das Tatsache echt schön fand. Also wie gesagt, ich bin ja durch unser Büro oder habe schon ein paar Leute gefragt und habe gesagt, also ich treffe mich mit der Ulrike. Und was haltet ihr denn von Ulrike? Nein, Quatsch, so habe ich es auch nicht formuliert. Ich gesagt, aber habt ihr eine nette Anekdote auf Lager? Und eine Sache hatten wir schon angesprochen und das ist mir auch aufgefallen. Man hat dich als Kritikkünstlerin beschrieben. Also du kannst unfassbar gut Menschen sagen, daran solltest du weiterarbeiten und das solltest du vielleicht lassen. Ja. Aber das passt auch zu deiner Stelle super. Also so als Fachberatung ist das, glaube ich, ein Talent, das auf jeden Fall nicht verkehrt ist. Ich habe das Gefühl, du hast eine sehr gute Art, dich auszudrücken. Und man fühlt sich nicht direkt schlecht, auch wenn mal was vielleicht nicht gut läuft.
Ja, klingt schön.
Ja, es klang auch alles tatsächlich echt schön. Du bist sehr zuverlässig, wurde mir gesagt, und das denke ich auch. Allerdings geht es dir nicht gut, wenn Aufgaben unerledigt sind.
Ja, das stimmt.
Führt das richtig zu Stress?
Wenn es mir bewusst ist, dass da eine unerledigte Aufgabe ist, ja, dann kann das zu Stress werden. Also wenn ich eine Aufgabe sehe, dann sehe ich die halt und dann spricht die zu mir. Und das, bewusst wegzugucken, also das wäre auch noch so was wie, also das wäre auch noch so eine, das ist eine Entwicklungsaufgabe für mich, ja. Also Aufgaben, die, also es gibt immer Aufgaben, die sind immer da, ja? Die kommen ja auch immer und die kullern da rum. Und dann ist jetzt so mein, das war gerade Thema dieser Tage, dass ich dann entscheiden möchte gerne, ja, die Aufgabe ist da, aber die hat jetzt keine Priorität und das ist auch okay, dann also damit zufrieden zu sein und
Ja.
dass die dann nicht immer noch so ploppt.
Aber betrifft das nur deine eigenen Aufgaben oder würde dich das auch total triggern, wenn jetzt.
Ja, das kann mich auch triggern, wenn ich sehe, dass jemand anders die
Ja?
Aufgabe nicht macht, dass das, ja.
Ja. Ja. Würdest du andere auch anheizen, dann ihre eigenen Aufgaben zu erledigen?
Also, ich kann auch Menschen auf Aufgaben hinweisen.
Ja. Wahrscheinlich ganz charmant.
Versuche ich jedenfalls dann. Es ist, ja. Meine Töchter würden jetzt wahrscheinlich ganz was anderes sagen, ne? Also, die wären
Ja.
dann wahrscheinlich sehr genervt davon, von dem, dass ich eben Aufgaben einfordere.
Ja.
Und sie machen das anders. Das fällt mir sehr schwer, wenn da sie da anders mit umgehen, ja.
Ansonsten wurde mir gesagt, du wirst halt sehr gebildet betrachtet. Und wenn du mal was nicht weißt, dann liest du.
Ja, das stimmt.
Und zwar so lange, bis halt wirklich das bis aufs Kleinste klar ist. Also du kannst dich auch nicht zufrieden geben mit ich glaube.
Also es ist tatsächlich so, jetzt oute ich mich. Ich finde es stinklangweilig, Gesetzestexte zu lesen. Ja,
Ja.
also und ich fühle mich überhaupt nicht gebildet genug, das zu tun. Ich verstehe
Okay.
das nicht. Aber dann denke ich, okay, jetzt verdammt noch mal, die haben mich hier gewählt. Und dann ist das jetzt die, es ist die Aufgabe, ob ich die, also und
Ja.
dann muss ich mich dem stellen irgendwie und das so gut wie möglich dann dazu machen. Und so gut wie möglich, das fällt mir schwer, weil ich denke, das ist nicht professionell, ja. Also hier, wenn es um Recht geht, dann kann man doch nicht, da kann man doch nicht unprofessionell mit umgehen.
Ja.
Also ich, das ist auch ein bisschen schräg. So, und eigentlich ist das so, ich fühle das eigentlich gar nicht, ja. Also das finde ich keine schöne Beschäftigung.
Aber offensichtlich kriegst du das hin, das so zu erledigen, dass alle anderen denken.
Ja, und das ist ja dann auch gut, weil also das Recht ist ja dazu da, uns zu unterstützen. Und hier in dem Fall, so geht es um tarifrechtliche Dinge, um arbeitsrechtliche Dinge. Und ich unterstelle allen Seiten, dass sie da was Gutes wollen. Und dazu muss man das halt verstehen, was man da macht. Und dann kommt auch am Ende was Gutes dabei raus. Ja, das stimmt. Aber das ist eigentlich, also das ist, ich finde das nicht keine schöne Eigenschaft eigentlich.
Ja, gab schon mal eine Aufgabe, die du dann doch mal hingeschmissen hast, weil du gesagt hast, du kriegst einfach nicht gebacken.
Ja, klar,
Ja.
andauernd.
Wieso würde dir überhaupt gar keiner zutrauen? Ist ja Fluch und Segen zugleich, ne? Also,
Also, fünfe gerade sein zu lassen, ist etwas, was ich üben muss.
mir wurde gesagt, Du warst bislang die einzige Person, die in Vorstellungsgesprächen, die geführt wurden, nach der christlichen Gesinnung gefragt hat. Das ist ja jetzt für einen christlichen Träger erstmal ungewöhnlich erscheint.
Hä? Warum?
Also, dass du die
offensichtlich. Ach so, dass ich die Einzige bin.
Ja. Ach so, also. Also andersrum, genau. Ja, natürlich nicht, dass du es machst, sondern da wäre tatsächlich für mich die Frage, inwieweit hat dich der christliche Glaube in deiner Arbeit beeinflusst? Und glaubst du, dass dir dadurch Dinge vielleicht leichter von der Hand gehen, so einen anderen Blick hast oder andere Werte noch mitgibst?
Also ich kann es vielleicht so rum aufziehen. Ich könnte mir nicht vorstellen, in einer kommunalen Einrichtung mit Kindern zu arbeiten, weil ich dort schweigen müsste über das, was ich eben auch wichtig finde. Und für mich gehört eben Religiosität, christlicher, also Religiosität eigentlich. Also gehört für mich zum Menschsein dazu. Mhm. Und meine Religion ist nun mal die christliche Religion. Da, so bin ich sozialisiert aufgewachsen. Also das ist meine, und ich möchte damit nicht hinterm Berg halten müssen, weil ich finde, es gibt Antworten, die über diese Dimension der Realität, über diese Diesseitigkeit eben hinausgeht. Also nicht Antworten, sondern Antwortversuche. Ich habe ja keine Antworten, ich weiß das ja nicht. Ich habe einen Glauben. Ja, ja. So, und das kann man, darf man so nicht in der kommunalen Einrichtung, und ich möchte diese Dimension nicht ausschließen. Andere Werte? Nö, glaube ich nicht, weil ich denke, die christlichen Werte, da, das ist eigentlich Konsens in unserer Gesellschaft, die habe ich nicht. Also es macht schon was für mich aus, dass ich ein christliches Menschenbild habe, aber das kann man auch ganz loslösen vom Glauben. Ja? Also denn, also wenn ich formulieren würde, ich sehe jedes Kind als individuelles Geschöpf Gottes an, ist der Unterschied zu, ich sehe jedes Kind als Individuum an, ja nur darin anders, dass ich denke, es gibt da einfach noch mehr. Es gibt da ein Wesen, eine Schöpferkraft, die außerhalb unseres Zugriffs liegt.
Ja, jetzt muss man ja sagen, die Kita ist ja nicht per se Kindern und Eltern vorbehalten, die des christlichen Glaubens angehören. So. Und könnte mir aber vorstellen, das ist jetzt mein persönliches Vorurteil, dass es trotzdem Eltern gibt, die Angst davor haben, die eben nicht diese christliche Prägung haben, dass da was mit dem Kind geschieht, was sie im Prinzip nicht wollen. Wie würdest du so einen Alltag in der Hasenbande beispielsweise beschreiben? Also wo passiert denn tatsächlich dann die christliche Prägung? Wie kann man sich das vorstellen? Und wie ist das mit Eltern, die einer anderen Religion im Zweifel auch angehören?
Also es ist kein Glaubensbekenntnis Voraussetzung, also kein geteiltes Glaubensbekenntnis Voraussetzung, dass eben Familien die Kinder in diese Einrichtung bringen konnten. Aber sie müssen eben wissen, genau, also dass dort die christlichen Werte vermittelt werden. Und dass, ich habe es immer so gesagt, wir die Kinder mit der Größe Gott bekannt machen. Also wenn ich ein Tischgebet spreche, dann richte ich meinen Dank an Gott, dass mir so gut geht. Der hat das Essen nicht gemacht, der hat die Stühle nicht geschmiert, der hat die Kartoffeln nicht gekocht, das hat die Köchin gemacht, ja. Aber ich beziehe mich auf jemanden. Und das müssen Familien teilen. Und ich glaube, Familien, die einen zum Beispiel muslimischen, islamischen Hintergrund haben, wenn sie offen genug sind und nicht ängstlich was festhalten müssen, das können sie teilen, das verstehen sie auch.
Wie war deine Erfahrung so mit den Eltern? Wurde das gut angenommen oder gab es da...
Das war sehr verschieden. Also das ist auch was, und das hat sicherlich was mit meiner Westbiografie zu tun, was ich nicht so verstanden habe. Also dass da solche Vorbehalte waren, auch. Das habe ich gar nicht so wahrnehmen können, aber das war hier extrem. Irgendwann habe ich gedacht, wahrscheinlich ist es für viele Familien so wie für mich ist, oh, das, wenn jemand sagt, oh, das ist eine Sekte, ne? Dann muss ich mich davon fernhalten, dann ist das was Beängstigendes. Und da kann ich mich, also da habe ich einen emotionalen Bezug zu, das geht mir auch so. Und die Familien hier, die eben das gleiche Gefühl hatten, was wird da mit meinem Kind gemacht? Genau, ja, da wird nichts gemacht mit dem Kind, ne? Das ist ganz transparent. Und wenn ich das nicht will, dann muss ich mein Kind nicht anmelden da. Und dann gibt es auch nur Konflikte. Deshalb müssen alle wissen, okay, das ist da so drin. Genau, und dann habe ich auch etwas, worauf ich mich beziehen kann, war, wie wollen wir miteinander umgehen, möchte ich. Also etwas, was dieses, die christliche Nächstenliebe, ja, das hat ja was damit zu tun, wie gehe ich mit meinem Nächsten um. Das finde ich auch toll, wenn sowas vorgelegt werden könnte. Es hat auch eben Familien gegeben, die dann gesagt haben, also irgendwann dann im Laufe der Zeit, also am Anfang, da, also wir sind ja ehrlich gesagt nur gekommen, weil wir woanders keinen Platz bekommen, aber ihr seid gar nicht so schlimm.
Ja.
Ihr seid ganz normal.
Dann hatte jemand, du kannst auch gerne mal raten, wer das so von dir sagt, jemand so beschrieben, dass wenn viele Menschen aufeinandertreffen, von dem nicht Erwachsene, und sich da doch mal ein Kind tummelt, bist du mit auf dem Boden beim Kind und kapselst dich auch gerne mal von den Erwachsenen ab.
Tatsache,
ja.
Also, ja, nee, Tatsache sagt
das. Ja, das sagt, ja. Sagt eine Person aus unserem Kollegenkreis über dich, dass du dann gerne lieber den Fokus aufs Kind setzt und darauf verzichten kannst, was du dir Erwachsenen jetzt erzählen.
Ja, vielleicht. Also das muss wohl so sein, Kinder sind halt interessant. Und ich finde das schön, mit Kindern in Kontakt zu kommen.
Aber es ist auch total super für so ein Kind, dass da so zwischen den ganzen Erwachsenen stehen muss. Und dann kommt irgendwann der Rüttler am Arm oder so. Ist doch super, wenn da jemand kommt und sich mal voll mit dir beschäftigt.
Genau, also vielleicht ist es genau die Situation, die das motiviert bei mir. Also während du das jetzt erzählt hast, habe ich gedacht, ja genau, das ist eigentlich das Bild, was ich da vor Augen habe. Also, da steht so ein Kind dann da verloren und kann sich nur noch auf die eine Person beziehen. Und ja, da könnte ja noch einer mehr im Raum sein.
Also passt auf jeden Fall super in deine Historie auch. So, pass auf. Bevorzugt man manche Kinder?
Ja. Also besser, man macht es nicht oder man ist sich dessen bewusst. Ich finde so, na klar. Also das ist doch wie bei Erwachsenen auch so. Es gibt Menschen, die sind mir sympathischer als andere. Und ich erwarte aber von mir und von professionellen Fachkräften, dass ich mir dieser Umstände dann bewusst bin und dass ich damit umgehe. Also ich habe ein einziges Mal das gehabt, dass ich ein Kind, also Gott sei Dank, nicht in der Einrichtung, weil ich finde, Kinder sind, ich kann eigentlich immer was Liebenswertes an Kindern entdecken. Schwieriger finde ich es, wenn ein Kind nicht gut riecht. Also ich bin sehr geruchsempfindlich. Also ich habe einmal im privaten Bereich ein Kind gehabt, mit dem war eine meiner Töchter befreundet. Da bin ich immer angesprungen irgendwie und habe ich mir irgendwann, das war noch im Kindergartenbereich, und habe ich mir irgendwann eingestanden, ich kann das Kind nicht leiden. Ich kann das nicht leiden. Und dann, was hat mir dann geholfen, auch an der Stelle zu wissen, okay, ich kann das nicht leiden. Das heißt, all die Kämpfe, die ich hier oder die Animositäten, die ich mache, was ich diesem Kind übel nehme, was ich anderen Kindern nicht übel nehmen würde, das liegt daran, dass ich dieses Kind nicht mag. Und dann konnte ich auch wieder anders damit umgehen. Also ja klar.
Hat sich dann danach verbessert?
Ja, hat sich verbessert. Also kann passieren, von den Fachkräften erwarte ich einen professionellen Umgang.
Ja. Hattest du schon mal ein besonders schwieriges Kind, wo du aber dachtest, es lohnt sich da dran zu bleiben, weil es eigentlich, es ist ein tolles Kind?
Ja, mehrfach. Ich finde, es ist unsere Aufgabe zu gucken, was brauchen diese Kinder. Mhm. Und dafür braucht es Zeit und Raum und es ist eine große Herausforderung. Und ich habe es geliebt, wenn im Team die Bereitschaft da war, hinzugucken und zu gucken, was können wir tun? Dieses Kind zeigt uns etwas mit seinem Verhalten und das müssen wir rausfinden. Das hat sich oft gelohnt. Man kann nicht die Welt retten, aber manchmal hier und da ein Stück davon.
Genau. Also ich meine, ein Kind ist ja nicht einfach per se böse.
Nee. Obwohl, ich frage mich, ob es das gibt. Das ist für mich tatsächlich eine große Frage in dieser Welt. Gibt es das Böse im Menschen?
Ja, aber mal von den Eltern zu den Kindern. Quatsch, andersrum, von den Kindern zu den Eltern. Was können Eltern tun, damit sie dich besonders herausfordern? Sagen wir es mal so.
Eine Menge. Können sie eine Menge tun? Ich denke, es ist wichtig, wirklich in ein vertrauensvolles Verhältnis zu kommen. Und wenn das nicht da ist, dann ist die Angriffsfläche unglaublich groß, ne? Also dann ist ja nichts gut genug.
Ja.
Und dann wird es auch wirklich anstrengend.
Ja.
Oder auch wenn Eltern sich nicht Also ich meine, wenn Eltern eine Einrichtung wählen, dann wählen sie da bestenfalls das Konzept. Sie wählen diese Rahmenbedingungen dort vor Ort und wenn sie dann kommen und nicht damit zufrieden sind, dann muss man noch mal gucken, ne? Kann man was daran verändern? Aber man kann nicht aus einem Kreis ein Quadrat machen. Das ist dann nicht und dann passt es eben nicht. Wenn Eltern nicht locker lassen können, wenn Eltern, das ist, kann ich auch wertschätzen, ne? Weil das ist ja auch was Gutes. Also man muss ja auch irgendwie bissig sein, um was bewirken zu können. Aber irgendwann muss auch mal gut sein. Und hier sind Fachkräfte, die machen ihres. Und Eltern könnten sich auch immer noch dazu entscheiden, ihre Kinder selber zu betreuen. Übrigens könnten sie das auch.
Das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Die würde ich jetzt mal vorweggreifen. Was würdest du Eltern sagen, die vor der Entscheidung stehen, ihr Kind in der Krippe betreuen zu lassen und sich unsicher sind?
Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das, was Eltern ihren Kindern geben können, in der Krippe nicht passieren kann. So, also das heißt jetzt nicht, dass Krippenbetreuung schlecht ist, aber mal ehrlich, eine 1:1-Betreuung ist einfach nicht zu toppen. Und eine 1:1-Betreuung, also Mutter oder Vater, Kind und dann sind auch noch andere Kinder da, weil das brauchen Kinder natürlich auch, ne? Ist immer der bessere Rahmen, muss man einfach so sagen, als das, was in der Krippe gegeben werden kann. So. Also deshalb finde ich das schon eine gute Entwicklung, wenn Kinder nicht so früh reingegeben werden. Also ich halte auch überhaupt nichts davon, tatsächlich wirklich gar nichts davon, dass Kinder vor Vollendung des ersten Lebensjahres in eine Krippe kommen, weil auch da denke ich wieder, das System, die Rahmenbedingungen sind nicht gut, sind nicht gut für eine gesunde und gute Entwicklung, eine förderliche Entwicklung dieser Kinder. Also wenn Eltern die Möglichkeit haben, ihr Kind noch länger zu Hause zu betreuen im Krippenalter, würde ich immer sagen, mach das. Gute Idee. Ja. Und es ist einfach eine Zeit, die kommt einfach nicht mehr wieder. Ja. Das ist so auch eine so freie Zeit. Die kommt einfach nicht mehr wieder. Das ist doch großartig. Also, und die miteinander zu verbringen. Und wenn Kinder in einer Einrichtung sind und Eltern wieder berufstätig sind, dann ist die Zeit, die man miteinander verbringt, so gering, so klein.
Bist du durch Kinder oder Eltern an eine Belastungsgrenze gekommen? Gab es schon mal Situationen, vielleicht im Kindergartenalltag, wo ich dachte, also ihr könnt jetzt ja eigentlich gerade mal
Ja, klar.
eh mal laut werden, wie auch immer.
Klar, und das kann man auch nicht ausschließen. Das sind nicht die Situationen, in denen ich auf die ich stolz bin, aber na klar. Ich hatte es auch erlebt, dass, also ich habe auch viele verrückte Sachen erlebt und ich habe auch erlebt, dass mir jemand im Elterngespräch mit der Polizei gedroht hat. Und ja, doch, das würde ich auch als Grenzerfahrung
Ja, auf jeden Fall.
beschreiben, natürlich. Ich habe da auch wilde Sachen auch erlebt, wirklich, wenn Eltern aus welchen Gründen dann auch immer auch ausfällig geworden sind. Das habe ich auch erlebt. Und dann ist es eine Grenze, ja. Also und in jedem Fall, ne? Also, und da ja, war ich bestimmt auch nicht immer professionell in diesen Situationen, ganz gewiss nicht, ne? Es fasst einen dann an. Und Kinder, wenn Kinder mit also ihrem Verhalten einfach den Rahmen sprengen und Wutanfälle haben und die passieren, während andere Kinder im Raum sind. Also da entstehen Gefahrensituationen, da kommt man sehr an seine Grenze. Genau, das ist die Aufgabe, die bewältigt werden muss, zu sagen, gibt es jetzt noch einen Weg, dieses Kind, gibt ja in der Regel auch Gründe, ne, warum das so hochgeploppt ist und kann man hier darauf einwirken oder eben auch nicht. Muss man manchmal auch die Kita-Betreuung beenden an der Stelle, dann, weil es einfach den Rahmen sprengt.
Du meinst jetzt für den Tag die
Für den
Betreuung?
Tag und manchmal auch, wenn das ein dauerhafter Zustand ist, eben zu sagen, okay, zu überprüfen, was braucht dieses Kind eigentlich? Ja, warum sprengt es immer wieder diesen Rahmen? Es ist eine Regelbetreuung in der Kita. Was braucht dieses Kind, um sich gesund entwickeln zu können? Und wenn es permanent im Stress ist, in einer Ausnahmesituation und die anderen auch im Stress sind, dann ist es auch in Verantwortung der Kita zu sagen, so, hier, jetzt stopp und sich, dass wir sind dafür verantwortlich, dass das Wohl der Kinder hier nicht beeinträchtigt oder gefährdet wird, nicht des einzelnen Kindes und auch nicht der Gruppe. Und das ist die Aufgabe. Und dann muss man halt auch mit den Familien ins Gespräch gehen und gucken, okay, was können wir denn gemeinsam auch dafür tun, dass es dem Kind wieder gut geht.
Musstest du schon mal das Jugendamt oder eine andere Schutzstelle einschalten?
Ja, da habe ich viel gelernt. Über die Jahre auch eine andere Sicht eben drauf zu bekommen, dass wenn solche Institutionen eingeschaltet werden, also wenn eine Kinderschutzanzeige gemacht wird oder man sich im Kinderschutz an der Stelle befindet, man kann ja auch Familie mitnehmen, ne, und sagen hier, es gibt einfach mal auch Phasen im Leben von Eltern, wo sie vielleicht nicht in der Lage sind, für das Wohl ihres Kindes alleine zu sorgen. So, also weil es auch vielleicht einfach außerhalb ihrer Macht steht. Und dann ist es doch gut, dass wir in Deutschland Instanzen haben, die man zu Hilfe holen kann. Auch an dieser Stelle ist ja das Jugendamt in erster Linie bestrebt zu gucken, wie kann man die Eltern unterstützen.
Hattest du das Gefühl, das System funktioniert gut?
Ich kenne schöne und nicht schöne Geschichten. Also so im Kita-Bereich generell finde ich, also habe ich da vornehmlich gute Erfahrungen gemacht.
Okay.
Ja, würde ich sagen, in dem Bereich in erster Linie gute Erfahrungen.
Bist du schon mal Zeuge davon geworden, dass ein Kind entweder sich selbst oder andere Kinder unangemessen berührt?
Ja.
Ist das normal?
Du meinst jetzt so das Thema Doktorspielchen?
Ja.
Naja, es ist eben die Frage, wo fängt ein Doktorspiel an, wo hört es auf? Und auch da ist wieder Professionalität gefragt, das unterscheiden zu können, was ist normal in der sexuellen Entwicklung eines Kindes und was eines Menschen. Ne? Und Kinder sind genauso sexuelle Wesen wie Erwachsene, nur sie verstehen etwas anderes. Also unter kindlicher Sexualität versteht man was anderes als unter erwachsener Sexualität. Und dann muss man sich auch an dieser Stelle mit dieser Thematik gut befassen.
Wie könnte man jetzt Kindern im Kindergartenalter vermitteln, dass jetzt ein Körperteil, da hast du bei anderen nicht anzugehen?
Ja, also das ist eine Information, die Kinder wissen sollten, also lernen sollten, was auch Intimbereiche sind. Aber nichtsdestotrotz ist ja das allererste, dass Kinder wissen, sie dürfen Nein sagen.
Ja.
Und das fängt ja da an, wenn die Oma kommt und dem Kind einen Kuss geben will und nicht nur will, sondern es einfach macht.
Ja.
Und das Kind will das nicht. Und was erlebt das Kind dann? Und wo sagen Eltern, ist doch die Oma, ist doch in Ordnung? Nee, ist nicht in Ordnung, wenn das Kind das nicht will.
Ja.
Und da muss eben, also Kinder brauchen Unterstützung, darf ich Nein sagen? Darf ein Krippenkind sagen, nee, ich möchte jetzt nicht gewindelt werden von dir? Ja, finde ich, darf's.
Ja.
Und wenn dann noch, dann ist hoffentlich jemand anders da, ne? Also der das machen kann, wo das Kind mehr Vertrauen zu hat. Grundsätzlich sollte ein Vertrauensverhältnis einfach da sein, dass das überhaupt möglich macht, überhaupt solche intime Handlungen vorzunehmen. Und dann darf das Kind eben auch Nein sagen. Und dann muss irgendwann die Erzieherin eben auch entscheiden. Na klar, muss man auch wieder abwägen, ne? Ab wann hat das Kind jetzt vielleicht auch negative Folgen, wenn ich diese Windel nicht wechsle. Ne?
Ja, ja.
Da gibt es dann auch eine Grenze. Aber ja, darf ich Nein sagen? Und dazu ist es auch gut, also wir haben ja jetzt auch in all unseren Kitas gerade, wird die starke Kinderkiste Teil des Kinderschutzkonzeptes. Das ist ein Programm, um Kinder vor sexuellem Missbrauch zu schützen, um Kinder stark zu machen, Nein zu sagen, ihren Körper zu kennen, die Grenzen zu kennen, anzuerkennen auch. Und da gehört auch konstitutiv Elternarbeit natürlich dazu, wo auch Eltern gestärkt werden da drin. Ja, muss man da einfach gut mit umgehen.
Ja. Aber nochmal zurück zu dem anderen Thema. Ab wann wird denn dieses Thema mit der Selbstberührung auch für Kinder interessant? Also wie kann man sich das vorstellen und wie macht sich das vielleicht im Kita-Alltag merkbar?
Das ist ganz verschieden, ne? Du hast Kinder, die sich stimulieren, die sind ein Jahr alt und du hast Kinder, die sind 5, 6 Jahre. Also das zieht sich durch. Das ist auch ja. eben auch das ist eine individuelle Entwicklung und wie früh Kinder das überhaupt mitkriegen, dass sich das schön anfühlt an ihrem Körper, ne? Und genau, also das ist einfach verschieden.
Okay. Findest du dein Gehalt fair? Oder das einer Erzieherin, eines Erziehers?
Nein. Also wenn ich bedenke, was für eine Verantwortung eine pädagogische Fachkraft trägt und was Menschen in der freien Wirtschaft bekommen, dann denke ich, nö, was ist denn daran fair? Also da muss was passieren.
Macht ja auch den Beruf ein bisschen attraktiver tatsächlich nochmal. Es geht nicht nur über das Geld, also muss mehr Sachen passieren, aber das ist eine nette Stellschraube, bei der man zumindest so ein Stück weit auch merkt, es ist ein angesehener Beruf.
Ja, also ich finde das eine schwierige Frage, finde ich das Gehalt fair, weil ich bin ja ein Teil des Deals, ja? Mhm. Also jemand bietet mir Arbeit an, ich biete meine Arbeitskraft an und dann gibt es dafür ein Gehalt. Deshalb kann man nicht sagen, dass das fair oder nicht fair ist, weil ich habe ja dazu gesagt. Ich habe ja dann so einen Vertrag unterschrieben, ne? Aber genau, also ich habe den Beruf der Erzieherin, also ich habe keinen Beruf gemacht, weil ich gesagt habe, was kann man da verdienen?
Ja.
Sondern das, was ich tagsüber mache, womit ich mich vielleicht maximal 8 Stunden am Tag beschäftige, das macht mir am besten richtig viel Spaß.
Wie stehst du zu Männern in diesem Beruf?
Ja, her damit. Her damit. Ich finde das toll. Ich finde, dass einfach, generell, also ein Team, je diverser es ist, desto gut. Man kann viel mehr abdecken. Wunderbar.
Wie ist gerade so unser Durchschnitt? Haben wir pro Einrichtung eine männliche Kraft?
Ich gehe sie gerade durch und ich denke fast. Nicht überall, glaube ich. Es gibt ja mehr als nur Männer auch, ne, um die Realität herzustellen.
Das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber also, weil die Frage jetzt quasi direkt darauf ausgelegt war.
Na, ich finde, also du hast nach Männern gefragt, ne? Ja, genau, also Männer decken einfach ein anderes Spektrum ab. Kinder spielen mit Männern anders. Männer spielen anders mit Kindern. Und das kann man doch, das bereichert einfach.
Was mir total schwerfallen würde, und das würde mich interessieren, wie das einer professionellen Fachkraft geht. Irgendwann ist so eine Gruppe ja am Ende angelangt und wechselt in die Schule. Und ich glaube, ohne es zu wissen, mir würde es das Herz brechen, wenn die dann gehen.
Ja, das ist traurig.
Ja, wirklich?
Ja, na klar, man ist in Beziehung mit den Kindern. Ne? Natürlich, das ist... es ist auch so, dass sich das natürlich im Laufe der Zeit verändert. Ne? Also ein Kind, was mit einem Jahr eingewöhnt wird, da gibt es eine ganz enge körperliche Beziehung natürlich auch, ne? Weil die ganz viel Nähe eben noch brauchen, weil man die noch ganz viel durch die Gegend mitunter auch tragen muss. Ne? Und das ist natürlich, wenn ein Kind dann kurz vor der Einschulung steht, dann gehen die auch mit wehenden Fahnen. Ne? Es ist viel loslassen. Aber... Das ist die Aufgabe für überhaupt, ne? Also loszulassen. Aber es ist immer auch traurig.
Ja. Und nicht wird
selten
auch nicht leichter.
Weinen Erzieherinnen und nicht selten weinen Erzieherinnen mit Eltern gemeinsam und die Kinder wissen überhaupt nicht, was los ist.
Die denken endlich in die Schule.
Ja, genau. Ja.
Pass auf, jetzt habe ich nur noch eine Sache und das mal gucken, ob du das wiedererkennst aus deiner Tätigkeit als Erzieherin. Dinge, die vielleicht von Eltern kommen oder Sätze, die von Außenstehenden über Erzieher gesagt werden, die man
ja, ich bin gespannt.
Nicht mehr so hören kann. Also wenn du zum Beispiel von jemandem von deinem Beruf erzählst, kommt dann eher sowas wie, ach, arbeitest also den ganzen Tag mit Kindern zusammen, muss ja unglaublich lustig und einfach sein. Würde ich auch gerne mal machen.
Ja, also ich erinnere mich, dass ich, als ich als ich in der Krippe in Brandenburg gearbeitet habe, da kamen irgendwelche Bauarbeiter und ich saß wirklich gerade, also wir hatten 9 Einjährige in dieser Truppe, wir waren 2 Fachkräfte da und die Kinder waren gerade alle draußen und wir haben uns eine Tasse Kaffee eingeschenkt und uns haben uns da hingesetzt und die Kinder spielten gerade ganz schön und dann dachte ich, ja, so ein Leben wie ihr möchte ich auch haben, hat er gesagt. Ne? Und da habe ich gedacht, wir können gerne tauschen.
Ja.
Den ganzen Tag mit dieser Truppe in Beziehung zu stehen, so ein Eimer Mörtel, der wehrt sich nicht, ja.
Also,
der gibt auch keine Widerworte. Und der stellt dir auch keine Fragen.
Nee, stimmt. Da hast du vielleicht nur deine Kollegen oder Kolleginnen, die dann.
Genau.
Die Kita ist seit einer halben Stunde geschlossen eigentlich. Also du überziehst deine Zeit, weil dein Kind, also dieses eine letzte Kind noch nicht abgeholt ist. Kommt wahrscheinlich häufiger vor und dann kommt dann nur so, naja, mal hätte ich halt noch einen Termin.
Das finde ich eine bodenlose Frechheit, ehrlich gesagt. Darüber habe ich mich immer extrem geärgert.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn diese Eltern nicht angerufen haben.
Ja.
Ja, also sich nicht, jedem kann was passieren, ja. Und wenn ich im Stau stehe, dann ist das manchmal nicht vorhersehbar. Manchmal ist das vorhersehbar, weil es nämlich Baustellen gibt, die über Jahre an einer bestimmten Stelle sind. Dann muss ich verdammt nochmal rechtzeitig losfahren.
Ja.
Oder das irgendwie anders organisieren. Ausnahmen, wie gesagt, bestätigen die Regel. Eltern, die sich nicht bewusst machen, dass eine Erzieherin, ein Erzieher auch ein Mensch ist und nämlich eine eigene Familie hat und vielleicht das eigene Kind nicht rechtzeitig abholen kann, dass das hinten ein Rattenschwanz ist und es auch Kosten verursacht, die einem keiner da wiedergibt und Stress verursacht. Plus was auch immer, ich finde es eine bodenlose Frechheit.
Kann ich verstehen.
Und ich finde, es soll richtig viel Geld kosten. Ich habe das einmal erlebt, dass ein Vater, ich glaube, denen war das gar nicht selber passiert, aber der hat, ich weiß nicht, wir sind da irgendwie drüber ins Gespräch gekommen und dann, was das für ein Rattenschwanz hat übrigens und da hat er dann noch ein paar Mal drauf zurückgekommen, weil er gesagt, darüber hat er nie nachgedacht, dass wir auch ein Privatleben haben.
Wenn Eltern nicht verstehen, was alles zum Job einer erziehenden Person gehört und dann der Meinung sind, warum haben sie denn jetzt mein Kind immer noch nicht beigebracht, alleine auf die Toilette zu gehen?
Ja, nervt. Ich genau, also aber auch da immer wieder, ich finde, das ist Aufgabe von Fachkräften, deutlich zu machen, was unsere Aufgabe ist und was Kinder für ihre Entwicklung brauchen. Und da können Eltern sind dazu da, ihre Kinder zu lieben und gut in diesem Leben zu begleiten, aber sie müssen kein pädagogisches Fachwissen haben. Ja? Die Fachkraft, die muss das haben und dann muss man reden.
Ja.
Und das ist doch toll. Also, und viele Eltern wollen das gerne wissen.
Ja. Wie würdest du Eltern begegnen, die da voraussetzen, dass du dem Kind jetzt per se das Trockenwerden beibringst?
Ich habe das schon immer bei den Kennenlerngesprächen gemacht, dass wir nicht von Sauberkeitserziehung reden, sondern von Sauberkeitsentwicklung. Und schon gleich an dieser Stelle ein bisschen Wissen zu geben. Und ja. Aha, das ist ja interessant. Finden Eltern interessant? Ist nämlich interessant. Und dann entspannt sich mitunter schon mal die Lage. Und ich höre doch auch gerne als Elternteil, dass die Erzieherin meines Kindes guckt, wo steht das Kind und unterstützt das, was beim Kind da ist und liest die Zeichen. So, ne? Und das tun sie. Und wenn ich den Eindruck habe, dann bin ich vielleicht auch da entspannt. Nicht immer. Das ist ein Thema. Ganz bestimmt.
Ja, naja, gut. Man, ne, hatten wir ja, man ist halt Mensch und jeder Tag ist anders. Aber wie stehst du so zu Eltern, die ihr Kind im Zweifel in die Kita bringen und das Kind erscheint etwas matt, vielleicht auch krank und dann quasi so vor dir stehen und sagen, also bis eben war noch alles gut oder dann kommt irgendwann der Anruf, also jetzt ist hier wirklich Fieber, du musst das Kind abholen, also heute Morgen war alles in Ordnung.
Ja, genau. Muss man wegdrücken, ne? Am besten. Ja. Also ja, da, natürlich ist da eine Emotion, ne? Das, ich finde, was, also auch da wieder, was hilft. Eltern wollen ihren Kindern ja nicht schaden, aber Eltern haben Druck. Und wenn Eltern klar ist, dem Kind geht's nicht gut. Und das Kind braucht einen anderen Rahmen. Auch da ist es wieder Aufgabe der Fachkraft, klar zu machen, was braucht das Kind jetzt, ne? Und das Kind braucht jetzt gerade was anderes als das, was wir ihm hier bieten können. Das fühlt sich nicht gut. Und was braucht es dann, um gut durch den Tag zu kommen oder um vielleicht nicht noch kränker zu werden? Ne? Also das ist auch ein bisschen ein Tanz mit den Eltern an manchen Stellen, aber vor allem auch das ist Information. Was brauchen kranke Kinder?
Ja.
Und dann muss man wieder fokussieren aufs Kind. Was braucht es? Und im Zweifelsfall sagen, ich nehme das nicht an.
Genau. Also gibt es vielleicht auch, weiß ich nicht, Eltern so unter der Hand versuchen, klarzumachen, es wäre jetzt schön, wenn auf mein Kind ein bisschen spezieller geachtet wird. Weil es hat vielleicht noch ein, zwei Bedürfnisse mehr. Kann man da was machen?
Ich finde, dass es das gute Recht von Eltern ist, zu hoffen, dass ihr Kind immer gut im Blick ist.
Ja, aber besonders gut im Blick im Vergleich zu den anderen 11, 12, 15 Kindern, keine Ahnung.
Finde ich nicht in Ordnung, ne? Also besonders gut im Blick. Also ich meine, wie sollen sie das auch hinkriegen? Können sie nicht, ne? Aber die Erwartung an sich, die ist doch total berechtigt. Wäre ja auch übrigens grob fahrlässig, wenn ich diesen Anspruch nicht hätte.
Ja.
Ne? Macht schon, der braucht nicht so viel Aufmerksamkeit. Also ich weiß gar nicht, wenn das so an mich herangetragen werden würde, das springt gleich ein Gerechtigkeitsding auch in mir an. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen sollte.
Ja, deshalb.
Ja. Nee, also Kinder haben zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Bedürfnisse und da muss man auch drauf gucken. Und ein Kind, was da gerade einen besonderen Bedarf zeigt, dem möchte ich mich auch stellen. Da finde ich, da haben die Kinder auch Kinder und Eltern auch den Anspruch darauf. Aber dann gibt es wieder Zeiten, wo es andere mehr. Also wenn das so ein was Wechselseitiges ist, dann finde ich das super.
Gibt es da manchmal auch so Sachen wie gerade in der Trockenwertphase, dass das dann so. Naja, eigentlich ist es doch jetzt seit 2, 3 Wochen trocken.
Ja.
Verstehe ich nicht, was da jetzt schiefgelaufen ist.
Ja, na klar, gerade an der Stelle. Ne? Auch da ist es wieder Informationen geben. Ne? Oder das ist ja der klassische Fall nach den Sommerferien. Und die Kinder trocken geworden. Ne? Die Eltern kommen und räumen alle Windeln ab. und brauchen das nicht mehr. Und das Kind ist jetzt trocken. Super, freuen wir uns, dass das Kind trocken ist. Ja. Ne? Freuen wir uns in der Kita auch darüber. Aber in der Kita, also im Sommerurlaub mit voller Aufmerksamkeit der zwei begleitenden Elternteile, vielleicht war die Oma auch noch mit dabei und egal wie, auch wenn nur ein begleitendes Elternteil dabei ist, ja, kriegt das Kind wirklich viel Aufmerksamkeit und da kann man auch schnell auf die Zeichen des Kindes reagieren. Mhm. Das kann man im Kita-Alltag nicht. Zum einen so, ne, wenn das Kind eben doch noch da Unterstützung braucht und zwischendurch mal einen Hinweis und Kinder selber, also das ist ja wie arbeiten, das ist einfach anstrengend, ja, und in der Kita, da muss ich auch ich muss auch willens sein, mein Spiel zu unterbrechen, das gehört ja nicht nur, das ist ja nicht nur eine physische Entwicklung, ist ja auch eine psychische Entwicklung an der Stelle und da waren die Rahmenbedingungen zu Hause anders als in der Kita.
Dann würde mich Tatsache interessieren, noch zu dem Windelthema. Es gibt ja auch viele Eltern, die Stoffwindeln nutzen. Würdet ihr das als Einrichtung unterstützen?
Also in der Einrichtung, in der ich gearbeitet habe, haben wir das gemacht.
Ja.
So. Und ich finde, das ist auch etwas, wo man miteinander reden muss. Mhm. Wo Eltern dafür sorgen müssen, dass alles da ist.
Ja.
Dass auch alles da ist, wo ich das entsorge oder aufbewahre weiter. So. Und dass es für alle angenehm bleibt, auch von den Gerüchen. So, ja, das ist wichtig, ne? Darstellen und gibt es ja einen gemeinsamen Weg an der Stelle zu finden.
Aber wenn man jetzt mal so einen Querschnitt zieht, eigentlich kann man ja festhalten, am wichtigsten ist es, untereinander im Gespräch zu bleiben. Für Verständnis zu sorgen auf beiden Seiten. Und dann kann so ein Kita-Alltag für alle Beteiligten eigentlich wirklich eine bereichernde Erfahrung sein. Am meisten fürs Kind. Und am Ende müsste das ja auch im Fokus stehen.
Ja, auf jeden Fall.
Kann man das so Vielleicht als runden Abschluss.
Also es gäbe vielleicht auch andere, aber ja, genau. Also das ist es, es ist jedenfalls für eine gelingende Zusammenarbeit ist und für ein gelingendes Zusammenleben ist Kommunikation einfach total wichtig.
Aber es ist halt ein spezielles Feld, wo viele Parteien zusammenkommen und diese Parteien ja auch durch Regularien noch bestimmt sind teilweise. Und das macht es besonders schwierig. Und in manchen Dingen gibt es aber auch einen guten Rückhalt, weil man dann auch sich auf was beziehen kann auch.
Ja, und wenn alle den gemeinsamen Blick aufs Kind haben, ist doch super. Da treffen sie sich da treffen sie sich an der richtigen Stelle und wo alle ganz engagiert sind.
Wunderschön. Vielen, vielen Dank.
Danke für deine Vorbereitung auch. Also das fand ich halt auch ganz, das hat mich ja auch ein bisschen aufgeregt.
Ein spannender Blick in das Leben von Ulrike Junge, die als Kita-Fachberatung und in der Mitarbeitervertretung arbeitet. Früher war sie Erzieherin, Kita-Leitung und auch mal Pastorin. Ich finde es besonders spannend zu sehen, wie manchmal verschiedene Wege doch am Ende zu einem gemeinsamen Weg führen können. Mitgenommen habe ich für mich auf jeden Fall, dass ich nicht überanstrengend als Mutter bin, wenn ich mich darum sorge, wie mein Kind in der Kita aufgehoben bin. Dass ich aber auch immer mal versuche, den Perspektivwechsel zu bekommen, um zu sehen, wie Erzieher eigentlich arbeiten, unter welchem Druck sie stehen können und was alles so zu diesem Beruf gehört. Denn nicht nur ich gebe dort mein Kind ab, sondern viele andere Eltern auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hört auch beim nächsten Mal wieder zu. Wir treffen uns wieder am 3. April mit Olli Brückner. Er ist auch Erzieher, aber arbeitet in der Jugendhilfe. Was genau das heißt, erfahrt ihr dann.